Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Ist das gesund, sich dann immer wieder diesen Impulsen aufzusetzen? Oder aber ist es so, das war meine Überlegung, ob man die Stressimpfung nicht einfach auch mal eine Zeit lang wirklich wirken lässt und man sich zugesteht, dass man auch mal krank werden kann?
Und Dr. Burak Yildirim.
Das ist natürlich beim Thema Stress ein bisschen anders, weil das ist immer etwas, ja, das habe ich nicht im Griff, das kann ich nicht kontrollieren, also weg damit. Aber Erreger, Viren, Bakterien, die kann ich noch weniger kontrollieren, weil die haben definitiv ihr eigenes Leben und ihre eigenen Gesetze und da bin ich überhaupt nicht in der Lage, mich davor zu schützen. Wenn der Erreger in den Körper will, kommt er in den Körper.
Ich habe dich wiedererkannt, selbst nach so einer langen Winterpause. Hallo, lieber Burak. Willkommen zurück.
Ich grüße dich. Ja, danke schön. Gleichfalls, Dito.
Gut siehst du aus. Erholt. Ja, danke. Dito, ja, ich habe endlich mal Farbe im Gesicht. Endlich mal. So, kann auch gerne so bleiben. Keine Ahnung, wie man das anstellt, aber das wird der Südländer mir vielleicht heute beantworten können.
Solarium.
Ja, genau.
Guter Punkt. Im Zweifel Solarium.
Zweifelsfall. Gehst du da drunter?
Nee. Gut. Nee. Das ist gut. Das ist irgendwie nicht so meine Welt.
Ja. Ist auch eine.
Ich habe aber auch das Glück, muss ich sagen, ich stand jetzt vor kurzem bei +3 Grad lediglich auf dem Fußballplatz. Mein Sohn hat ein Spiel gehabt, aber es war strahlender Sonnenschein. Und ich stand dann auch schön in der Sonne, weil es natürlich auch etwas wärmer war als im Schatten. Und da kriege ich dann sofort Farbe. Nicht viel, aber schon so, dass man sagen kann, wunderbar, der war wieder unterm Solarium.
Mann, das möchte ich auch kennen.
Ja, nee, das ist schon, das da hab ich Glück.
Bei mir dauert es eine knappe Woche. Dann setze ich auch Farbe an. Geht auch schnell dann.
Ja.
Aber ja. Lieber Burak, das war eine sehr, sehr lange Pause. Ich bin angesprochen worden von einigen, die gefragt haben, gibt es euch eigentlich noch? Und wie lange geht das denn eigentlich noch? Und die gequengelt haben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, wir zeichnen bald wieder auf. Und bald geht's auch wieder los. Und vor allen Dingen auch mit zwei Themen. Ich wusste es ja, weil wir schon drüber gesprochen haben während des Urlaubs. Und wir kümmern uns heute um die Stressimpfung. Und das war so ein Thema, als ich das gesehen habe, als du mir das rübergebeamt hast, dachte ich mir so, geil, sowas kann auch nur Dr. Burak Yildirim. Weil wenn es um solche medizinischen Geschichten geht, ist es immer ganz gut, einen Arzt zu haben, sowieso ja. Per se. Aber da kannst du, glaube ich, einiges nochmal zu sagen. Und ich hatte auch schöne, wie soll ich sagen, thematische Gespräche in den letzten Wochen, die eigentlich auch damit zu tun hatten und wo man die Stressimpfung definitiv bei einem einen oder anderen hätte verabreichen können.
Ja.
Und wie das geht und wie du auf dieses Thema gestoßen bist, da bin ich sehr gespannt heute. Und ich habe viel zu lange die Frage nicht gestellt, wie dein Mental Health Moment der Woche war. Deshalb, also hol uns rein in deine Welt. Oder der Wochen, muss man ja schon sagen.
Ja, eigentlich muss man sagen, tatsächlich der Wochen. Und ich kann das nur zurückgeben. Also bei mir wurde auch ein bisschen gequengelt, weil es gab ja ein Podcast, der ja jetzt mittlerweile zu den Akten gelegt wurde, nämlich Hoss und Hopf. Mhm. Und dann bin ich damit konfrontiert worden, ob wir denn auch aufgehört hätten. Dann habe ich erstmal gefragt, wer ist denn Hoss und Hopf? Das war meine erste Frage. Und die zweite Frage ist ja klar, dass sie aufhören, weil unser Format hat die in die Knie gezwungen. Ist doch völlig, völlig verständlich. Ja. Und nee, du hast recht, es gab, Gott sei Dank, wir haben ja auch im Vorgespräch, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, schon drüber gesprochen. Es gab etliche Mental Health Momente der Woche. Aber ich habe mir mal einen ausgesucht, den ich irgendwie auch ein bisschen lustig finde. Und zwar ist es so, Also ich bin sehr froh, und das ist das der Mental Health Moment der letzten Wochen, dass unsere beiden Namen nicht in den Epstein-Files auftauchen.
Burak, noch nicht.
Das ist es. Noch das wollte nicht. Ich hab gehofft, dass du das sagst, weil im Grunde, es wird ja noch ein bisschen geblättert die nächsten Wochen. Ja. Aber ich fand es deshalb amüsant, und ich habe gesagt, ich muss das einfach bringen, weil das hat einen so großen Platz in den Medien und auch vor allen Dingen wirklich in Gesprächen, in Privatgesprächen und so weiter, dass ich mir wirklich denke, das ist eigentlich auf der einen Seite bedenklich, was wir da auch mitgeteilt bekommen. Und ich bin sehr sicher, wir kriegen nur die Spitze des Eisbergs mitgeteilt.
Ich glaube auch.
Und gleichzeitig, aber was das wirklich für eine Strahlkraft hat, das ist unvorstellbar. Ja. Deshalb habe ich einfach gesagt, weißt du was, solange unsere beiden Namen da nicht auftauchen, ist alles gut. Weil es ist ja mittlerweile jeder drin. Total. Jeder. Das ist unglaublich. Und weil, wie das die Leute polarisiert und mitnimmt und und ich habe immer schon gesagt, der ist es. Ne? Und auf einmal merkt man vor allen Dingen, oh Mist, da gab es ja im Vorfeld die letzten Jahre immer mal wieder so den einen oder anderen, der man hat damals gesagt, das sind irgendwelche Gedankenspiele und Verschwörungstheorien und so weiter. Und wenn man dann diese Files sich, wie gesagt, meiner Meinung nach nur die Spitze des Eisbergs, sich dann so ein bisschen anschaut, da denkt man sich, ups, also so ganz falsch war die eine oder andere Aussage scheinbar nicht. Ne? Und deshalb habe ich gedacht, fangen wir mal das neue Jahr ein bisschen humorvoll an.
Finde ich sehr gut. Ich habe Naomi Campbell angerufen und habe gesagt, bitte berat uns nicht. Ja. Du warst ja in guten Kontakt zumindest richtig, mit Herrn Epstein.
Bitte.
Da hättest du nicht für möglich gehalten, dass Naomi Campbell, aber gut, wer hätte für möglich gehalten, all die Namen, die da auftauchen, du hast völlig recht.
Und vor allem in welchem Zusammenhängen auch. Also wirklich Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und aber so ist es nun mal. Das bewegt die Menschen.
Total.
Und nehmen wir das mal mit auf.
Sehr schön. Sehr
und
schön.
Bei dir?
Oh, es kann sein, dass ich mich jetzt unbeliebt mache. Es kann sein, dass es aber auch Leute gibt, die sagen, endlich sagt's mal einer. Mein Mental Health Moment der Woche war die ganze Geschichte rund um Lindsay Vonn. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber sehr sicher. Weil als hervorragender Orthopäde wirst du wahrscheinlich auch den Kopf geschüttelt haben, dass jemand mit einem Kreuzbandriss sich trotzdem auf die Skier stellt, dann eine Abfahrt nimmt, die nicht ohne ist. Und egal, welche Abfahrt du nimmst mit einem Kreuzbandriss, wirst du uns wahrscheinlich erklären können, dass was man wahrscheinlich in der Grundschule auch lernt, dass die Stabilität im Knie wahrscheinlich nicht mehr so richtig gut ist bei einem Kreuzbandriss. Und dann möchte man Höchstleistungen noch bringen. Und dann wundert man sich, dass man relativ zügig einen Unfall erleidet und sich dann noch mehr kaputt macht. Das war so etwas, was mich in Sachen Mental Health fassungslos gemacht hat, weil ich mir die Frage gestellt habe, was geht in so einem Menschen vor? Was treibt einen Menschen erstmal grundsätzlich mit 41 und du hast alles erreicht, was du erreichen kannst, nahezu in diesem Bereich, Ausnahmeathletin, und dann frage ich mich, ist es einfach nur der Deal mit Red Bull, der dann erfüllt werden muss und der Ehrgeiz, der dahinter steckt? Und ist es so, dass bei Profisportlern, das ist ja so ein bisschen auch dein Thema, die Triebfeder so gespannt ist, auch nach der aktiven Karriere, dass man quasi das auch gar nicht mehr so richtig für sich steuern kann? Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es dann eine Art von Sucht, es ist eine Form von Hybris, die dann greift. Ich fand es total bedenklich, was da gewesen ist. Und ich fand auch die Berichterstattung dazu alles andere als kontrovers. Weil diese Seite, von der ich jetzt gerade erzähle, habe ich nirgendwo gesehen, dass die irgendwo aufgeschrieben wurde. Und das finde ich ehrlich zumindest bedenklich. Jetzt wissen wir ja beide nicht, was der Treiber wirklich war und man kann da nur mutmaßen. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich das verrückt finde, dass man auf die Idee erstmal grundsätzlich kommt, mit einem Kreuzbandriss dann auch runterfahren zu wollen. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie viel muss in einer Seele vielleicht auch nicht mehr im Gleichgewicht sein, dass du dich selbst so ein Risiko aussetzt. Das hat mich irgendwie auch getroffen, weil ich liebe Skifahren. Ich bin so Team Alberto Tomba.
Ja, und über den habe ich letztens auch noch gesprochen, ja.
Hast du?
Ja.
Ja.
Ich bin nicht so ein Skifahrer, aber in der Zeit, in der Alberto Tomba gefahren ist, fand ich das ja super.
Oder?
Ja, ja, definitiv.
Wichtiges Thema heute in unserer Kooperation mit Brooks Running, und zwar das Thema Neujahrsvorsätze und wie geht's eigentlich los mit dem Anfang des Laufens. Und wenn jemand Bock hat, irgendwie den einen Fuß vor den anderen zu stellen, es gibt jemanden von Brooks, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, denn er tut quasi nichts anderes als das. Und irgendwann hat er auch mal damit angefangen, nämlich Tim Wagner. Er ist Brooks Athlete. Das heißt, du läufst mit und für Brooks und vor allen Dingen aber auch für dich. Und ich bin sehr froh, dass du da bist und uns ein wenig erzählen kannst über die Anfänge. Hallo erstmal.
Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch hallo an dich und vielen lieben Dank für die Einleitung. Das stimmt, ich bin Athlet bei Brooks, bin aber tatsächlich auch Lauftrainer und habe in den letzten Jahren den ein oder anderen Laufanfänger von 0 auf zum Beispiel 10 Kilometer begleitet. Von dem her glaube ich, dass wir heute mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei haben.
Kannst du dich daran erinnern, wie dein erster Lauf war und wie es dazu kam? Wie konnte das passieren?
Ich kann mich an meinen ersten Wettkampf erinnern. Ich war schon immer relativ sportlich, habe viel Fußball gespielt. An meinen allerersten Lauf kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern. Der wird wahrscheinlich 5-6 Kilometer lang gewesen sein. Aber speziell daran erinnern kann ich mich nicht mehr. Es sind schon ein paar Jahre, also wahrscheinlich 10-12 Jahre ist es wahrscheinlich jetzt her.
Gibt aber viele, die gerade irgendwie so rund um den Jahreswechsel dann auch anfangen mal zu überlegen, was kann ich verändern oder würden gerne loslaufen. Ist ja ein immer wiederkehrendes Thema eigentlich und als Lauftrainer ist das für dich nichts Unbekanntes. Würdest du dann jedem empfehlen, mit dem Laufen anzufangen?
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Wenn man fit und gesund ist oder fit werden möchte, dann ist der Laufsport, glaube ich, eine super Grundlage, um fit zu werden. Im Vorfeld sollte man aber vielleicht noch mal kurz vorher beim Arzt sich untersuchen lassen, ob denn alles tutti ist, also dass man sporttauglich ist und vom Herz-Kreislauf-System her halt alles passt. Und wenn das alles passt, dann steht dem Laufen eigentlich auch nichts mehr im Wege.
Cool. Was sind die Parameter? Worauf sollte man als Laufanfänger oder Anfängerin achten? Nicht ganz so einfach, weil da unsere Körper ja auch immer anders beschaffen sind. Aber vielleicht gibt es dann doch ein paar Schnittmengen, die du skizzieren kannst.
Worauf man achten sollte, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde das runterbrechen. Achtet gar nicht auf so viel. Achtet darauf, dass ihr ein paar vernünftige Laufschuhe habt und dann startet einfach erstmal. Schaut einfach, dass er ins Tun kommt und lasst euch nicht blenden von Instagram oder Social Media dergleichen. Man braucht auch nicht zum Laufbeginn direkt eine Pulsuhr für 800 Euro sich besorgen. Startet einfach erstmal und wenn der Anfang geschaffen ist, dann kann man darüber diskutieren, hey, wie geht's denn weiter? Also, dass man sich gewiss ein paar Ziele setzt, Zwischenziele zum Beispiel, für ein großes Ziel zum Beispiel den 10-Kilometer-Lauf, den man vorbereitet. 10 Kilometer ist jetzt eine Zahl, da träumen die meisten Laufanfänger wahrscheinlich auch erstmal von. Also es ist wahrscheinlich in sehr weiter Ferne. Deswegen Zwischenziele setzen. Sprich, wir fangen beim Laufen wahrscheinlich an mit Laufen und Gehphasen. Wir laufen 2 Minuten am Stück, machen dann eine kurze Gehpause und laufen dann wieder 2-3 Minuten am Stück. Und so kann man quasi die ersten Wochen damit verbringen, so eine gewisse Grundlage aufzubauen und einfach in das Ganze ein bisschen reinzuwachsen. Dass man also die Illusion muss ich wahrscheinlich jetzt den allermeisten nehmen, sofort 10 Kilometer am Stück durchläuft, wird so nicht passieren. Aber wenn man einfach am Ball bleibt und ein Ziel vor Augen hat, dann kann das innerhalb von kurzer Zeit sogar schon funktionieren, dass man 5, 6, 7, 8 Kilometer am Stück schafft und an Tag X, wenn ihr euch vielleicht für den Volkslauf angemeldet habt, dann vielleicht sogar die 10 Kilometer mal anpeilt. Aber ich würde auch da immer sagen, die Ziele sollte man sich setzen. Ja, Zeitziele beziehungsweise irgendwelche Pace-Ziele sind da absolut zweitrangig. Sprich, schaut da nicht auf eine Uhr, schaut da nicht auf eure Pace, sondern schaut einfach erstmal, wie das Ganze funktioniert, wie ihr funktioniert, und dann übt ein bisschen, dass er an dem Tag, wenn ihr die 10 Kilometer bei einem Volkslauf beispielsweise am Start seid, einfach mal schaut, was geht, ohne irgendwelche Ziele.
Coole Idee, finde ich gut, vor allen Dingen, weil es eben einfach auch, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass uns gerade soziale Netzwerke ja einiges vorleben, in Anführungsstrichen, und eben auch gleich das für schneller und weiter. Und ich glaube, das kann eben auch sehr schnell frustrierend sein, ja, wenn man glaubt, irgendwie alle Welt kann 10 Kilometer laufen oder 21 Kilometer laufen, nur ich kann es nicht. Muss doch auch irgendwie funktionieren. Ich glaube, der Frust ist dann doch größer, wenn man es eben nicht, wie bei allen Sportarten oder bei all dem, was man so neu lernt, baut man es ja auch erstmal per Grundlage auf. Wie oft sollte man dann eigentlich laufen?
Einmal ist gut, aber einmal ist kein Mal. Zweimal ist noch besser, würde aber wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass man sich in den 10-12 Wochen, wo man sich auf was vorbereitet, zu einer Leistungssteigerung führt. Ich würde sagen, versucht es mal mindestens 3-mal, also nicht an einem Montag, Dienstag und Mittwoch, sondern mit einer gewissen Pause dazwischen, meinetwegen montags, mittwochs oder freitags. Dann habt ihr immer einen Tag Pause dazwischen und das Wochenende dann vielleicht noch frei, oder ihr legt die Tage halt aufs Wochenende. Ich würde aber schon eher mal einen Tag Pause dazwischen einplanen. Wer noch häufiger läuft, ja, neigt dann vielleicht dazu, dass man in zu kurzer Zeit zu viel möchte und dann vielleicht auch von dem Körper zu viel abverlangt und dann ja gewissermaßen in eine direkte Überbelastung dann reinfährt. Schienbeinkantensyndrom sei da zu nennen. Aber so, ja, Pi mal Daumen, 3-4 Mal wäre schon gar nicht schlecht. Und dann reichen wahrscheinlich sogar 40 Minuten pro Einheit. 40 Minuten in der Woche wäre auch vielleicht schon wieder zu wenig, aber 40 Minuten pro Einheit, das, was ich gerade eben versucht habe zu schildern, Laufen und Gehen im Wechsel, das ist meistens gar nicht anders möglich. Und dann Woche für Woche ein bisschen steigern. Das muss auch gar nicht mehr werden von der Minutenintensität oder von der Minutenanzahl, sondern es reicht dann einfach, wenn man statt der 2 Minuten vielleicht schon 3 oder 5 Minuten durchläuft und dann die Pause einlegt. Also weißt du, worauf ich hinaus möchte? Klar, dass man einfach einen gewissen Steigerungsgrad dann in die Wochen packt und dann 2, 5, 10 und irgendwann schafft man 20 Minuten am Stück, braucht vielleicht nur noch eine Pause im Training und irgendwann sind vielleicht sogar 40 Minuten Dauerlaufen am Stück drin. Das kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen. Aber eine individuelle oder eine grundlegende Steigerung sollte dann in den 10-12 Wochen schon erfolgen.
Ich stelle jetzt mal eine steile These auf und du sagst mir, ob das gut oder nicht gut ist. Früh anmelden für einen Wettkampf ist eine gute Idee, um die Ziele zu erreichen.
Damit beginnt eigentlich alles. Also so mache ich das auch als Athlet. Ich melde mich für ein Event an und baue dann von hinten auf den Trainingsplan auf. Und genauso würde ich das bei einem Anfänger auch sehen. Man braucht kein Event zwangsmäßig, um einfach nur laufen zu gehen. Viele machen das auch einfach nur aus Spaß und der Freude, um draußen in der Natur unterwegs zu sein. Aber für alle, die den Wettkampfgedanken ja schon im Hinterkopf haben und ja den gewissen Spaß dann beim Wettkampf auch mal ausprobieren möchten, finde ich, ist die These auf jeden Fall zu belegen. Ja.
Guck mal, dann war sie gar nicht so richtig schlecht. Thema Ruhepausen. Wichtig? Nicht so wichtig? Für wen wichtig? Bin gespannt, was du dazu sagst.
Das ist für uns alle wichtig. Je ambitionierter man unterwegs ist, beziehungsweise sagen wir, je fortgeschrittener man unterwegs ist, desto geringer oder kürzer fallen wahrscheinlich die Ruhepausen aus. Je neuer man aber dabei ist, desto wichtiger sind diese Pausen, weil man genau in den Pausen quasi adaptiert. Sprich, auf Deutsch heißt es, der Körper lernt mit den Reizen, die man ihm durch ein Lauftraining gibt, sich anzupassen. Sprich, muskeltechnisch, aber auch all das, was Knochen, Bänder und Strukturen angeht, lernt der Körper langsam in Ruhephasen damit umzugehen und sich zu verbessern. Also sind Ruhephasen und Pausen super wichtig. Wer mega ambitioniert ist, aber noch nicht wirklich fit ist, da bringt es nichts, 7-mal in der Woche laufen zu gehen. Der wird sich ziemlich sicher relativ schnell ins Abseits schieben und mit entsprechenden Problemen oder Verletzungen dann zu tun haben. Sprich, lieber 3-4-mal und dann schauen, dass man es langsam steigert, dass der Körper auch mitkommt. Und irgendwann kann man dann sicherlich auch 7-mal in der Woche laufen gehen. Aber der Weg ist sehr weit. Also das machen ja die allerwenigsten. Das muss auch gar nicht sein.
Wenn wir jetzt schon mal den Lauftrainer hier haben, dann nutze ich das jetzt auch einfach gnadenlos aus und sag mal, was sind so die wichtigsten Tipps oder die fünf wichtigsten Tipps, die du als Lauftrainer geben kannst?
Wir bleiben wahrscheinlich bei den Anfängerinnen und Anfängern.
Genau.
Dann würde ich sagen, startet alles mit einem Ziel. Das haben wir ja jetzt definiert. Wenn ihr einen Neujahrsvorsatz habt und sagt, hey, wir fangen jetzt im nächsten Jahr an, dann würde ich sagen, macht ein Ziel im März. Rund um den März oder April macht dann Sinn, auf was man sich vorbereiten kann. Zweiter Tipp ist, es braucht nicht viel, aber es braucht schon ein paar gescheite Laufschuhe. Das sind nicht die Sneaker, die wir von diversen Marken anziehen können, die schön aussehen. Das sollten schon wirklich funktionale Laufschuhe sein. Denn damit fängt alles an und damit tun wir unserem Körper auch wieder einen Gefallen, dass wir eben langfristig Sport machen können und keine Verletzungen erfahren. Geduld. Geduld ist auch so eine Sache. Patience is key. Das ist ein schönes Stichwort. Das ist gerade bei Anfängern, glaube ich, auch recht wichtig. Erfolge kommen super schnell. Nur man muss auch wissen, wie man Erfolge gescheit bemisst. Ein Erfolg kann es nämlich schon sein, statt der 2 Minuten auf einmal 4 oder 6 oder 10 Minuten durchlaufen zu können. Es müssen nicht sofort die 10 Kilometer sein, sondern es reicht für mich persönlich, wenn man dann sagt, hey, 20 Minuten am Stück, wenn ich das vor 6 Wochen nochmal runterbreche, da konnte ich 2 Minuten und jetzt sind es schon 20 Minuten. Das ist auch absolut ein Erfolg. Und dranbleiben. Dranbleiben ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Es reicht häufig, wenn man eine gewisse Routine dann irgendwann entwickelt hat, dass man sich gar nicht mehr aufraffen muss. Aber dieses Dranbleiben oder diese Routine zu entwickeln, da braucht es, glaube ich, 3 oder 4 Wochen so ein Durchhaltevermögen. Deswegen Tipp Nummer 3 oder ich weiß gar nicht, ob wir bei 3 oder 4 schon sind. Sucht euch am besten noch jemanden dazu als Laufbuddy, Freund, Nachbar, Partnerin oder Partner, der das Ganze ebenfalls mitmacht. Das hat super viele Vorteile. Zum einen habt ihr einen Leidensgenossen, mit dem ihr euch austauschen könnt, mit dem ihr zusammenlaufen gehen könnt. Und ihr fühlt euch nicht alleine. Mit der ganzen Geschichte. Mit der ganzen Geschichte meine ich, wenn ihr alleine in das Abenteuer startet, dann könnt ihr zum einen nicht die Erfolge zusammen feiern oder ihr feiert Erfolge alleine, beziehungsweise ihr könnt euch gegenseitig motivieren, wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, wenn das Wetter trist und grau ist und das ist halt gerade jetzt um die Neujahrszeit häufig noch so, dass es ja doch ein bisschen kälter ist und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen schneit. Wenn ihr aber jemanden habt, der mit euch freitagsabends nach der Arbeit um 18 Uhr noch die Laufschuhe schnürt, dann habt ihr eine Verpflichtung oder zumindest denkt er vielleicht ein bisschen mehr auch drüber nach, ja gut, ey, Kumpel XY ist aber jetzt auch noch draußen oder ihr geht meinetwegen sogar zusammen raus. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Ich müsste wahrscheinlich schon 10 Euro ins Phrasenschein reinschmeißen, aber
mindestens.
Mindestens. Das passt aber tatsächlich ganz gut. Das sind mindestens mal 4 Tipps gewesen. Ich überlege gerade, ob ich noch einen 5. Tipp habe. Ich habe noch einen. Vergleicht euch niemals mit anderen, sondern schaut immer nur auf euren Fortschritt. Der eine braucht vielleicht für die Vorbereitungszeit auf einen Wettkampf 4 Einheiten in der Woche, der andere braucht 2 Einheiten, der andere braucht 3 Einheiten. Ist völlig egal, worauf ich hinaus möchte. Der Fortschritt ist super individuell. Und so sind auch die Läuferinnen und Läufer super individuell. Sicherlich kann man sich hier und da mal Inspiration holen, aber sich zu vergleichen mit anderen, gerade beim Laufbeginn, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, weil man sich dann auch sehr schnell wieder unter Druck setzt. Und ich glaube, Druck macht gerade zum Laufbeginn sehr, sehr wenig Sinn, also überhaupt keinen Sinn. Das zum letzten Tipp.
Vielleicht noch einen, der nicht unwesentlich ist, aber Thema Schlaf und Ernährung / Trinken. Vielleicht ist das auch was, was man nochmal so ein bisschen mit aufnehmen könnte in die Liste. Denn gerade Thema Recovery, Erholung, Schlaf und aber auch Ernährung ist, glaube ich, vielleicht auch halt das Durchhalten, um genug Kraft zu haben und Erholung zu haben, auch gar nicht so schlecht.
Vollkommen richtig. Ich glaube, man befasst sich mit diesen Themen, das haben wir ja vorhin gesagt, mit den Ruhephasen zum Beispiel, aber auch mit allen anderen Dingen, Laufschuhe und irgendwann kommt wahrscheinlich auch ein Trainingscomputer oder eine Uhr dazu, wenn man wirklich am Ball bleibt, befasst man sich automatisch, wenn man irgendwann dieses Fieber, die Motivation dafür entwickelt. Man muss sich nicht direkt für Strava und so weiter anmelden. Auch das kann man tun, um seinen Fortschritt zu tracken. Also es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber dann kommt man auch recht schnell wieder in die Spirale, sich mit anderen zu vergleichen. Also klammert das so ein bisschen aus. Aber gewissermaßen macht das natürlich auch Sinn, sich dann mit Schlaf, Ernährung etc. zu befassen, weil das Faktoren sind, die für die Regeneration natürlich essentiell sind. Also vielleicht mal die Stunde früher ins Bettchen gehen und noch ein bisschen mehr Wasser trinken, aber bevor wir da jetzt abrutschen, das ist, glaube ich, nochmal eine gesonderte Folge wert. Grundsätzlich darauf zu achten, macht natürlich Sinn, klar.
Sehr gut. Lieber Tim, vielen, vielen Dank für die Top 5 oder 6 der wichtigsten Tipps, aber auch alles andere und bin ziemlich sicher, da werden sich viele was rausholen können, die jetzt beschlossen haben, etwas zu verändern, endlich loszulaufen. Und mit deinen Tipps, glaube ich, sind sie da schon ein ganzes Stück weiter. Vielen Dank fürs Dasein.
Hey, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Was sagst du? Kannst du meine Verwunderung nachvollziehen oder ist es vielleicht dann doch ein wenig die Übergriffigkeit des Podcasters, der sich hier äußert?
Ja, ansonsten steht dir auch zu, ist ja dein Kanal und den kann man ja mal bespielen. Ja,
unser Kanal.
Klar, aber in dem Fall kann man das meiner Meinung nach genauso äußern. Und man kann das ja auch mal zur Diskussion stellen. Jeder, der sich das jetzt anhört und die Berichterstattung mitbekommen hat und sicherlich auch mit der Athletin, das, glaube ich, kann man für jeden stellvertretend sagen, gelitten hat. Der kann sich sein eigenes Bild zeichnen. Also ich bin natürlich mit medialen Informationen, vor allen Dingen, wenn es um Gesundheitszustände geht, immer sehr defensiv und sehr vorsichtig, weil natürlich häufig nur das an die Presse weitergegeben wird, was eben weitergegeben werden soll. Jetzt ist aber natürlich die Formulierung Kreuzbandriss für jeden, also unabhängig, ob er eine medizinische Ausbildung hat oder nicht, letztendlich schon ja ein absolutes Alarmwort. Also man weiß ganz genau, das ist eine schwierige Verletzung und auch eine schwerwiegende und langwierige Verletzung, vor allen Dingen die Rehabilitation danach. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, war es vielleicht nur ein Teilriss, was aber die Sache nicht beschönigt, ne? Aber mit der Information, dass jemand mit einem frischen Kreuzbandriss eine olympische Abfahrt nehmen möchte, verbietet sich ja aus mehreren Blickwinkeln. Also medizinisch verbietet es sich, weil letztendlich die Stabilität, also die erstens hat diese Person Schmerzen in der Regel, hat also schmerzbedingt keine Stabilität oder keine ausreichende. Zweitens fehlt letztendlich ein Stabilisator im Gelenk dementsprechend fehlt natürlich auch dort die Fähigkeit, die man auch nicht so ohne weiteres muskulär dann ausgleichen kann, gegenzuwirken. Aber es geht natürlich schon ein bisschen auch darum, den Athleten oder die Athletin aus medizinischer Sicht zu schützen, dass die Feuer und Flamme ist und sagt, mit 41, wenn ich richtig gerechnet habe, fahre ich nochmal olympisch. Das ist alles wunderbar. Aber ich hätte dann spätestens, wenn es medizinisch nicht diskutabel gewesen wäre, dass die Person dann sagt, pass auf, mir ist das scheißegal, was ihr sagt, ich fahre, egal was es kostet, dann hätte ich gesagt, schau mal, du kriegst doch gerade vom lieben Gott die Info, es soll nicht sein. So, lassen wir jetzt mal Medizin weg und lassen wir mal den Verstand weg, versuchen wir es ein bisschen spirituell anzugehen. Ne? Du bekommst die Info, nein, du fährst nicht. Du hast einen Kreuzbandriss und damit braucht man eigentlich auch gar nicht zu diskutieren. Und aber scheinbar hat man da keine Durchdringungskraft gehabt. Und letztendlich hätte man bei der Verletzungshistorie von der Athletin auch darauf appellieren können, dass sie ja eigentlich auch Erfahrung hat. Und eigentlich auch weiß, was sie ihrem Körper zumuten kann und was nicht. Einige sagen, jetzt bin ich nicht der Techniker, vor allen Dingen nicht auf Skibrettern, aber einige sagen, ja, so wie sie gestürzt ist, ist das völlig egal, ob sie einen Kreuzbandriss gehabt hat oder nicht. Ja, mag sein, aber es geht ja auch um die grundsätzliche Frage. Erstmal, aus welchem Blickwinkel kann man das beeinflussen und auch vor allen Dingen so betrachten, dass man sagt, ja, hast recht. Und das Zweite ist, unabhängig davon, kann es richtig sein, jemanden mit einer schweren Verletzung, so einer solchen körperlichen Wucht, dieser Geschwindigkeit, die man ja auch nur begrenzt dann kontrollieren kann, auszusetzen. Und da finde ich es schade, dass auf dem Niveau, und das ist natürlich das höchste Niveau, weil in der Regel sind in Olympia die besten Athleten der Welt in der jeweiligen Disziplin des jeweiligen Landes und dass man da sich nicht vernünftig an die Pritsche setzen kann und sagen kann, pass auf, furchtbar, dass das passiert ist, du hast dich darauf vorbereitet, du bist für deine Verhältnisse jetzt in der Form, dass du Olympia fahren kannst, aber es hat nicht sollen sein und das ist halt ein bisschen schade. Man hat immer, man hört immer so heroische Geschichten von Leuten, die mit diversen Verletzungen, die sie sich während des Wettkampfs zugezogen haben, auch noch aufs Podium und so. Das sind alles wunderbare Geschichten. Aber Fakt ist, wenn man das gesehen hat, und weiß, was das in einer Athletin und in einem Athleten auslöst, das hätte man meiner Meinung nach verhindern können.
Vielleicht sogar müssen, weil eins ist wohl klar, ich glaube, wenn sie das jetzt geschafft hätte, dann bist du natürlich der Held, ne? Und ich glaube, die Verlockung ist natürlich relativ groß, dass du dann einfach auch ein Stück weit wieder der gefeierte Held bist oder die gefeierte Heldin. Und ich bin jetzt irgendwie, das ist dann eine Form von Guessing, aber natürlich liebt so ein Brand wie Red Bull, wenn du ein Red Bull-Athlet bist, genau lieben ja solche Geschichten eigentlich, ne? Diese Heldengeschichten. Und da bin ich dann immer so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite die Leute, die um sie rum sind, die dann irgendwie nicht den Einfluss hatten, zu sagen, ey, nicht geil. Und dass das jetzt passiert ist, genauso wie du es gerade eben alles gesagt hast. Und dass sie da nicht gut beraten war, augenscheinlich, oder vielleicht nicht gut genug. Oder dann anders entschieden hat. Und wir wissen natürlich nicht, was da alles im Hintergrund noch war. Verträge und so weiter und so fort. Da geht es ja dann auch um viel. Dass man da wirklich dann einfach auch ein Stück weit, ich will es jetzt mal ein bisschen überzeichnen, aber auch bewusst, ja fast ein Leben riskiert. Bei solchen Geschwindigkeiten wissen wir beide, dass das auch durchaus im Rahmen des Möglichen ist und sie ist auf der Intensivstation gelandet, sie ist sogar zweimal operiert worden, sie hatte wohl auch eine Teilprothese, Titan im Knie sowieso schon. Ja. Also da gab es so ein paar Sachen irgendwie, die verstörend sind. Und vielleicht war es einfach auch der innere Stress, der sie dahin gebracht hat. Wer weiß es.
Mit bestimmt. Ich meine, es gibt ja auch jetzt gerade in der Vorbereitung auch positiven Stress. Und mit Sicherheit. Aber man sieht auch, dass egal welcher Stress auch immer, aber der Körper hat seine eigenen Gesetze. Und selbst wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre, dass sie mit der Kreuzbandverletzung fährt und auch die Abfahrt schafft. Was ist das für ein Zeichen an alle anderen Athleten? Das heißt also im Grunde, ey, ist doch scheißegal, was ihr habt. Ausgekugelte Schulter, Gehirnerschütterung, Kreuzbandriss, Fahrt, drauf. Ja, aber ich meine, wo kommen wir denn dahin? Also irgendwo muss man doch auch mal sagen, also irgendwo muss auch eine gewisse Vernunft irgendwann mal walten. Ne? Das, aber jetzt ist es passiert, wünschen wir ihr, dass sie sich davon erholt, vor allen Dingen nochmal mental erholt, weil das jeder, der schon mal eben in diesem Bereich gearbeitet hat oder jemanden kennt, der sich schwer verletzt hat, das ist mental schwierig. Aber man braucht gute Unterstützung, gute Hilfe und die wird sie hoffentlich, und da bin ich auch sicher, bekommen.
Denn man sagt, zumindest sagen Forscher, dass es gibt ein mentales Immunsystem. Und da sind wir eigentlich mittendrin im Thema für heute. Und ich bin sehr gespannt, wie du auf dieses Thema gekommen bist, nämlich auf einen Wissenschaftler, der plädiert für eine Stressimpfung.
Ja.
Und erklär uns doch ein paar, hol uns mal rein ins Thema und erklär uns ein bisschen, wie ist das gemeint? Was hat dich daran gecatcht und ist es zu empfehlen oder ist es nicht zu empfehlen?
Also das will ich direkt vorweg sagen. Meiner Meinung nach ist es zu empfehlen, weil ich das in einer gewissen Art und Weise, zumindest bis jetzt, auch an mir selber diese Impfung mehrfach durchgeführt habe, diese sogenannte Stressimpfung. Mhm. Und deshalb kann ich aus persönlicher Sicht nur sagen, das ist sicherlich etwas, womit man sich mal auseinandersetzen sollte. Aber letztendlich die beiden Begrifflichkeiten, du hast den Kollegen angesprochen, das ist der Professor Dr. Busch von der Universität Regensburg, der leitet dort die Stressambulanz und der hat das salonfähig gemacht. Letztendlich geht's, deshalb ist auch der Begriff Impfung, jetzt mal unabhängig, dass dieser Begriff in den letzten Jahren etwas schlechtes Label hat. Hashtag Epstein Files auch. Nein, aber Spaß beiseite. Sondern letztendlich, wenn man sich mal so ein bisschen, es gibt ja auch Impfungen, die nicht medikamentös sind und nicht verabreicht werden, sondern wir beimpfen uns ja zum Beispiel gerade mit Erregern kontrolliert selber. Ob das angefangen im Sandkasten ist, wo wir sagen, ja, damals im Sandkasten haben wir uns die Erde in die Schnauze gebuddelt, das hat abgehärtet und so weiter und so fort. Aber diese, nennen wir es mal, kontrollierten Kontaktmomente mit Erregern trainiert natürlich unser körperliches Immunsystem. Und letztendlich ist eine Impfung auch nichts anderes. Da sind entweder Totimpfstoffe oder inaktive Erreger, mit denen wir konfrontiert werden. Und der Körper soll eine Resilienz dagegen aufbauen. Und wir kennen das aber auch in einem anderen Zusammenhang, nämlich wenn wir uns sportlich weiterentwickeln wollen, beruflich weiterentwickeln wollen. Weil wir merken, wenn wir ein gewisses Level durchstoßen wollen, wenn wir irgendwo auch belastbarer körperlich, zum Beispiel beim Sport, beruflich bei der Arbeit, dann müssen wir gewisse Level uns heraussuchen als Herausforderung, um die dann letztendlich zu absolvieren und zu erklimmen. So, und auf diesem Pferd reitend, sagt eben der Kollege Volker Busch, dass man aus seiner Sicht eben das mentale Immunsystem trainieren kann, indem man sich regelmäßig kontrollierten Belastungen stellt, um sie dahingehend bewältigen zu können, dass man psychisch stabiler wird und letztendlich auch dann in Stresssituationen belastbarer. Und das fand ich als Aufhänger, gerade auch jetzt fürs neue Jahr, weil man hat viele Vorsätze, die dann manchmal durch Stress im Keim erstickt werden. Und deshalb denke ich, ist das ein guter Auftakt für unseren Kanal 226, dass man sich eben mit dieser positiven, ja, Bewältigungsstrategie oder Bewältigungserfahrung mal auseinandersetzt.
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass da immer wieder Impulse gesetzt werden, so wie du es gerade eben gesagt hast. Und die Impulse kennen wir ja auch vom Sport. Ne? Um einen Schritt weiterzukommen, brauchst du neue Impulse. Du wirst kein besserer Läufer, wenn du die ganze Zeit immer 10 Kilometer läufst, und zwar jahrelang, im selben Tempo. Wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, wenn man sich dann fragt, verdammt, warum kann ich keinen Marathon laufen? Dann liegt es daran, dass der Körper halt eben einfach drauf eingestellt ist, und er ist halt einfach auch eine kleine Drecksau, weil er sich immer schön einrichtet und gemütlich macht, und du musst ihn pieken und musst ihn neu ankurbeln und neue Akzente setzen, damit er eben einfach in Bewegung bleibt und sich weiterentwickeln kann.
Ja.
Und genauso ist es ja eigentlich auch bei eben diesem System der mentalen Stress, ja, der Stressimpfung, eben immer ein Stückchen mehr Impuls und andere Situationen, mit denen man umgehen muss, um eben genau dieses Immunsystem aufbauen zu können oder das mentale Immunsystem zu stärken. Heißt also nicht, dass es jetzt hier wie bei der Abnehmensspritze von BioNTech etwas Neues gibt, dass du dir reinhaust und du bist gegen Stress geimpft, sondern das meint eigentlich etwas ganz anderes, nämlich dass du selber dafür sorgst, dass eben dein mentales Immunsystem aufgebaut wird, oder du baust es selber auf durch neue Reize und durch neue Situationen, denen du dich aussetzt, was Stress angeht, um dann eben gewappnet zu sein beim nächsten Mal. Für mich war aber eine Frage, und die blieb so ein bisschen unbeantwortet. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, weil es setzt dir dann auch so ein bisschen, zumindest ist das meine Gleichung, auch so ein bisschen auf dieses höher, zumindest nicht schneller, aber weiter Prinzip, weil du dann doch irgendwie wieder, um das nächste Stresslevel gut nehmen zu können, musst du dich ja vorher auch irgendwie wieder anpieksen. Also du bist dann schon eben auf dieser Fast-Forward-Linie mehr oder weniger drauf. Und da frage ich mich dann, ist das gesund, sich dann immer wieder diesen Impulsen aufzusetzen? Oder aber ist es so, das war meine Überlegung, ob man die Stressimpfung nicht einfach auch mal eine Zeit lang wirklich wirken lässt und man sich nicht neuen Impulsen aussetzt, sondern einfach auch mal sich zugesteht, dass man auch mal krank werden kann und auch mal nicht so leistungsfähig und Stress aushalten kann, ist vielleicht die bessere Stressimpfung die akzeptiert, dass man Pausen braucht. Dass man sich nicht dem Stress weiter aussetzt. Dass man vielleicht explizit sich auch mal für eine Zeit lang aus allem rausnimmt. So war jetzt mein Ansatz durch die lange Zeit in Südafrika, wirklich einfach mal nicht nur 2 Wochen irgendwie raus zu sein, immer im Urlaub zu sein, sondern wirklich eine lange Zeit, wo du dein System wieder rebootest. Und ich sehe immer so ein bisschen die Gefahr bei solchen Sachen, die natürlich irgendwo auch Sinn machen. Also rein logisch ist mir das alles klar, was Busch da sagt. Aber wie siehst du es? Ist das nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann auch auf dieser Ebene optimiert?
Mit Sicherheit. Aber wieso bei vielem, ob das jetzt Sport ist, ob das Nahrungsergänzungsmittel sind, ob das Liebe ist, die Dosis macht das Gift. Und das ist natürlich in der Variante genauso. Aber ich glaube, was das viel, viel größere Thema ist, eher ist, dass wir ja Stress allgemein als etwas Negatives empfinden. Also ich glaube, Stress hat wirklich ein sehr negatives Etikett. Ne? Klar, es gibt dann viele, die sagen, ja, es gibt auch positiven Stress. Ja, aber das heißt, ich muss dem Wort Stress positiv vorhängen, damit es positiv erscheint. Aber wenn ich nur Stress sage, da werden wahrscheinlich von 10 Leuten 9,5 sagen, oh, nee, Stress, also bitte stress mich nicht. Und ich denke halt, dass wir viel, viel häufiger in der Stressvermeidungstaktik sind, als dass wir uns wirklich dem Stress nicht nur stellen, sondern ihn ja fast sogar herausfordern. Aber letztendlich, und das meinte ich eben mit die Dosis macht das Gift, es bringt ja auch nichts dauerhaft wie ein vergiftetes Häschen durch die Gegend zu laufen und zu sagen, her mit dem Schmuck, ich kann alles bewältigen. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass man zum Beispiel, wenn man Sport treibt, auch nicht sagt, ich möchte morgen am Halbmarathon teilnehmen. Und dabei hat man aber die letzten Wochen nicht mal 1000 Meter am Stück joggend absolviert, sondern man arbeitet sich ja dahin. Dann reagiert der Körper, weil man vielleicht auch zu schnell, du weißt das besser als ich, als passionierter Läufer, weil man vielleicht das Tempo und oder die Distanz zu schnell erhöht, die Pace zu schnell erhöht, und das führt dann dazu, dass der Körper dann anfängt zu kommunizieren. Muskelkater, Erschöpfungszeichen, Müdigkeit, dass man sich dann nicht unbedingt aufrappeln kann, den nächsten Lauf zu absolvieren oder die nächste Etappe zu steigern. Und ich glaube natürlich, dass das in diesem Zusammenhang genauso ist, weil das Gehirn muss ja auch erstmal speichern. Wichtig ist nur, dass wir so ein bisschen auch verstehen, dass unser Gehirn halt nicht logisch arbeitet. Weil sonst würden viele Dinge, die uns ja unlogisch erscheinen, uns zu einem anderen Handeln ermutigen. Sondern das Gehirn arbeitet in erster Linie erfahrungsbasiert. Heißt, dass ich idealerweise, wenn ich mich jetzt resilient aufstellen möchte, nicht versuche, mir das zu erlesen oder durch irgendein passives Wissen zu erlangen, sondern ich muss eigentlich erleben. Oder wie einer meiner Ausbilder immer gesagt hat, Jung, Erfahrung kannst du nicht lesen. Die musst du machen. Ja, korrekt. Aber dann muss ich auch natürlich keinen Ratgeber lesen. Und viele von Psychologen und Beratern, Mental Health Coaches und so weiter. Aber am Ende des Tages, was ist das? Das ist wie ein Kochrezept. Ich muss das Zeug in die Pfanne hauen. Ich muss es in den Ofen schieben. Ich muss letztendlich die Zutaten schnibbeln, abschmecken und am Ende des Tages das Gericht zaubern. So, und das machen ja schon mal Hobbyköche und Köchinnen ganz gerne. Aber das ist natürlich beim Thema Stress ein bisschen anders, weil das ist immer etwas, das habe ich nicht im Griff, das kann ich nicht kontrollieren. Also weg damit. Aber Erreger, Viren, Bakterien, die kann ich noch weniger kontrollieren. Weil die haben definitiv ihr eigenes Leben und ihre eigenen Gesetze. Und da bin ich überhaupt nicht in der Lage, mich davor zu schützen. Übrigens auch immer noch nicht mit irgendwelchen komischen Mundschutzvorrichtungen und so weiter. Wenn der Erreger in den Körper will, kommt er in den Körper. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns so aufzustellen, bewegungstechnisch, ernährungstechnisch, mental, um diesen Erreger abzuwehren. Und Stress können wir uns ins Haus holen, in Dosen, wie wir sie gerne möchten. Außer wir werden mit Stress konfrontiert, den wir eben nicht kontrollieren können. Aber auch das ist etwas, worauf wir uns trainieren können. Aber ich sag mal, die Vermeidungstaktik schwächt natürlich, also es gibt schon mal Erleichterung, weil man dann sagt, boah, Gott sei Dank, den Ball oder den schwarzen Peter habe ich abgeschoben. Aber auf lange Sicht schwächt das natürlich meiner Meinung nach eher die Fähigkeit, mit Stress umzugehen.
Finde ich sehr spannend. Vor allen Dingen den Aspekt, der Körper gibt dir schon sehr klare und sehr eindeutige Zeichen, wenn man die dann erkennt, wenn man dann damit auch umgeht und wenn man dann letztendlich auch, was den Stress angeht, und das finde ich das Fiese beim Stress, wenn man da nicht einfach drüber latscht. Ich glaube, das kennen wir alle, dass ja, selbst dann, wenn der Körper klare Signale sendet,
ignorieren wir sie.
Ignorieren wir sie, genau.
Aber dann landet man im, also zumindest im Bereich des Bewegungsapparats, dann landet man bei uns in der Praxis.
Zum Beispiel, genau. Und genau. Im Bereich des mentalen Bereichs ist es eben so, dass man dann auch bei Spezialisten landet im Zweifel. Und ich glaube, das ist eben genau das, warum wir ja auch in diesem Podcast immer wieder über genau solche Themen sprechen, weil wir gerne natürlich, wenn das irgendwie möglich ist, einen kleinen Beitrag dazu leisten wollen, dass es dem einen oder anderen da draußen bewusst wird oder besser geht gar. finde aber auch, dass das macht es für mich so charmant. Stress ist ja eine Alltagsgeschichte, die uns alle betrifft. Wir haben so oft in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen, dass das einer der, ja gut, giftigsten Komponenten ist eigentlich für unser Leben, nämlich den Stress zu haben und Stress zu machen, nicht gut damit umzugehen und vor allen Dingen nicht ausreichend für Gegenpol zu sorgen oder einfach auch den Stress Wolli zu nehmen und ihn dazu benutzen, das mentale Immunsystem Step-by-Step aufzubauen. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, einen Aspekt zu sagen, wir können einiges dafür tun, dass diese Erreger, das Krankheiten uns gar nicht so richtig erreichen, wenn wir uns entsprechend vorbereiten, wenn wir verstehen, dass wir auf der einen Seite etwas für die Physis tun müssen, aber auch ganz genau so für unser mentales System oder Immunsystem. Und nur im Zusammenspiel wird es denn einem auch gut, richtig gut und erfolgreich für eine nachhaltige Gesundheit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da selbst vor 10 Jahren noch nicht so hätte drüber sprechen können, weil es da gerade so in den Kinderschuhen steckte, dass man dieses Bewusstsein plötzlich entwickelt hat und auch in der Gesellschaft, dass es durchaus Sinn macht, sich sowas aufzubauen. Das machen Menschen ja, keine Ahnung, exzessiv, dass sie eben zum Arzt gehen und sich alles Mögliche schon mal reinpfeifen und vielleicht auch teilweise prophylaktisch oder vielleicht auch, keine Ahnung. Aber der mentale Bereich ist immer noch einer, der als Luxus empfunden wird, dass man sich darum kümmern kann. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mich vor 4 Jahren, als meine Kolumne noch beim Fokus online war, mit einer jungen Kollegin unterhalten habe und die mir dann irgendwann sagte, ich muss jetzt mal in die Mittagspause und muss mal ein bisschen atmen und habe noch einen Termin. Es war irgendwie so verworren und dann habe ich gesagt, wie, verstehe ich nicht. Und dann meinte sie so, ja, also sie hätte jetzt irgendwie mit ihrem Arbeitgeber gesprochen und sie wäre jetzt irgendwie in der Mittagspause, die würde sie immer dazu nutzen, ihre Therapiestunden zu machen. Und hat immer von einem Coach gesprochen, intern. Und das fand ich irgendwie krass, weil ich festgestellt habe, man war damals noch nicht so weit, dass es selbst in modernen Unternehmen, dass es möglich ist, klar zu sagen, was man da so tut oder den Arbeitgeber zu involvieren. Also wir rufen unseren Arbeitgeber an, wenn wir einen Schnupfen haben und sagen, ich bin jetzt ein paar krank geschrieben oder ich habe einen Kreuzbandriss oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass wir uns um unsere mentale Gesundheit kümmern, dass wir da was auch für prophylaktisch tun vielleicht oder so. Das ist wirklich erst seit kurzer Zeit, dass wir das mehr und mehr zum Thema machen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, immer noch strange inzwischen 26. Wie siehst du das?
Ja, es ist strange. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt, sagen wir mal, dieses ambivalente Verhältnis zum Thema mentale Gesundheit an sich nicht gäbe, dann gäbe es auch unseren Podcast nicht. Deshalb muss man einfach sagen, ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir ruhig noch die ein oder andere Folge in 26 und vielleicht sogar darüber hinaus machen sollten. Aber ich weiß ja nicht, wie die Coaches konkret arbeiten. Ich gehe davon aus, sicherlich auch so, wie ein Fitnesscoach arbeiten würde, der jemanden körperlich trimmen will, wie ein Nachhilfecoach arbeiten würde, der jemanden in einem bestimmten Fach oder in einer bestimmten Sprache weiterentwickeln will. Mhm. Aber entscheidend ist, glaube ich, auch die Begrifflichkeit des Stresses, weil Stress hat, wie gesagt, meiner Meinung nach ein negatives Label, bedeutet Gefahr, bedeutet manchmal sogar Angst, aber vor allen Dingen im Kontext dieser Begrifflichkeiten auch eine gewisse Form des Kontrollverlusts. Und ich glaube, wenn man eben Stress eher als Herausforderung betrachtet, weil das ist ein viel schönerer Begriff, weil wir immer Herausforderungen ausgesetzt waren und immer noch sind. Und Herausforderungen möchte man weil es auch ein häufiger Satz ist, den man dann nutzt, die möchte man meistern. Und letztendlich ist es ja auch so, und das ist für mich immer wieder auch mit dem Sport vergleichbar, wenn man trainiert, am Anfang des Trainings, wenn man sagt, so, ich gebe mir heute mal einen und jage wirklich mal den Puls hoch, dann hat sich das auch nicht immer gut angefühlt. Also es war nicht immer nur ein positives Gefühl, weil man wirklich das Gefühl hatte, also das Herz platzt einem aus der Brust heraus. Ja. Aber was definitiv angenehm war, war das Ergebnis, das man sich dann im Gehirn mehr oder weniger erzeugt hat. Nämlich, dass man eine Belastung kontrolliert durchgeführt hat, allerdings bis zu einem Level, das einem mehr oder weniger dann im wahrsten Sinne des Wortes aus der Brust gehüpft wäre, fast. Aber der Puls braucht relativ lange, um wieder runterzufahren. Und das ist natürlich beim Gehirn nicht anders, wenn es mit Stress umgeht. Und wir aber immer wieder zum Beispiel versuchen, Stress zu vermeiden. Weil in dem Moment fährt eben das Gehirn nicht schnell runter, sondern viel zu langsam. Und man hat diese Gedanken permanent über Stunden, Tage, Wochen, Monate noch in der Birne. Außer man stellt sich gewissen Herausforderungen, meistert sie. Und je häufiger man das macht, umso schneller, die Analogie zum Sport, fällt der Puls schneller runter, man erholt sich schneller und das Gehirn fährt auch schneller runter, weil es der Herausforderung gewachsen ist und wieder eine neue gemeistert hat.
Das finde ich sehr, sehr spannend, gerade Regeneration. Ich weiß nicht, ob du dich jemals mit der Herzvariabilitätskurve beschäftigt hast.
Nein, nicht intensiv. Also ich weiß, dass es gibt, wie man so schön sagt, aber nein.
Denn das ist ganz interessant deshalb, weil dieser Wert, die ja im Grunde, da wird ja auch unter anderem der Stress mit eingerechnet. Ne? Also das heißt also, HRV-Wert ist insofern wichtig zu wissen, also du kannst ihn trainieren, logischerweise. Also gute Sportler, die haben dann irgendwie so einen von 70, 80, 90. Normale Menschen, so wie ich, liegt jetzt irgendwie immer so zwischen 55 und 60. Würde ganz gerne wieder mal in den 80er-Bereich kommen, aber das ist dann irgendwie schon auch viel Arbeit. Aber das hat eben einfach auch unmittelbar mit der Regeneration zu tun. Also wie schnell kannst du regenerieren? Und ich merke, zum Beispiel auch an meinem Puls, dass ich immer noch auf dem Weg bin, eine gute Zeit auch zu haben, mich wieder zu regenerieren. Also ich merke, der Puls braucht eine relativ lange Zeit, bis er wieder, also er geht nach dem Sport wieder schnell runter, aber er bleibt dann schon mal einfach auch so längere Zeit, so bei 90 oder so oder auch bei 80 oder so. Und bis er dann im Sitzen wieder so bei 60 ist und im Ruhe bis bei 50, das dauert so einen, weiß ich nicht, halben Tag ungefähr. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass eben nicht nur der Körper eine Rolle spielt, also die Füße, sondern einfach auch unmittelbar im HRV-Wert zum Beispiel, einfach auch die Rübe, und die Psyche. Und auch die, und das ist etwas, und deshalb finde ich das so, ich bin jetzt kein Mensch, der so super tracky ist, was seine Werte angeht. Aber was ich spannend finde daran ist, dass, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass eben inzwischen möglich ist, mit solchen Devices festzustellen, dass der Körper eben nicht nur physisch funktioniert, sondern du hast jetzt auch Beweise, auch als Otto-Normalverbraucher, was der Körper mit dem Thema Stress anfängt. Und wie sich das unmittelbar auslöst. Und dass zum Beispiel auch Dinge wie Ernährung oder Alkohol zum Beispiel sich sofort auswirken. Wenig Schlaf sich sofort auswirkt.
Ja.
Von der Theorie her weiß man das vielleicht. Wenn du dann aber dieses Bild plötzlich kriegst, wenn du diese Auswertung wirklich kriegst über deinen Körper, das ist schon auch schon teilweise ein krasser Spiegel, wenn man sich das dann nochmal wirklich so vor Augen führt und dann überlegt, so was mache ich damit. Und deshalb zurück eben zur Stressimpfung. es ist nicht nur für die mentale Gesundheit ein Faktor, sondern ich glaube, diese Stressimpfung oder diese eigene Stressimpfung, die man sich selber verpassen kann, ist eben einfach auch am Ende des Tages für unser Maschinenraum, nämlich die Pumpe, elementar. Wirklich elementar. Und es sind nicht unbedingt immer diese großen Stresssituationen, sondern es ist der Alltagsstress. Es ist der Mental Load. Es ist der Stress am Arbeitsplatz. Es ist der Stress, den man sich selber macht, weil man 1000 To-Do-Listen hat und 1000 Sachen noch erledigen muss und vielleicht, keine Ahnung, eine Form von Überforderung. Und das ist ja auch so unser Thema, das uns immer wieder streift, nämlich dass es in unserer Gesellschaft einfach auch einen recht hohen Stresslevel gibt, der dann leider auch dazu führt, und ich habe es leider auch viel zu oft erlebt in den letzten Monaten, dass das einfach dann für den einen oder anderen auch in unserem Alter dann schon zu viel war, der sich dann verabschiedet hat. Plötzlich, weil die Pumpe dann irgendwann gesagt hat, ist dann auch jetzt immer gut. Ich habe dann auch genug geleistet. Und das ist doof, wenn das dann so mit Ende 40, Anfang 50 passiert. Das ist ein bisschen zu früh.
Ja, je nachdem, was man noch vorhatte, definitiv. Und ich meine, der Geist hat ja auch nur eine Möglichkeit. Entweder schaltet er sich selbst ab, dann schaltet aber auch der Körper ab, sowieso. Oder bevor der Geist eben abschaltet, gibt es einen Kurzschluss, über den wir in einem anderen Zusammenhang vorhin beim Warming-up gesprochen haben. Und aber es ist halt alles, egal in welcher Form, es ist halt eine Form des Kontrollverlusts, weil man eben nicht drauf einwirken kann. Und deshalb denke ich, macht es eben Sinn, dieses Thema für sich auch aktiv anzugehen, eben dann das Thema Stress wie ich vorhin sagte, den Begriff Herausforderung dann eher eben nicht als Bedrohung zu sehen, sondern im Grunde eine Situation, die man idealerweise beherrschen kann. Und ansonsten ist es nun mal auch so, dass wenn man das nicht erlebt, dann sinkt auch die Stresswahrnehmung. Dann ist halt alles Stress. Das ist alles zu viel. Und wir schaffen es nicht zu priorisieren. Wir schaffen es nicht, uns so zu fokussieren, dass wir auch sagen können, also das ist jetzt wirklich deutlich weniger belastend. Das ist etwas, das muss ich jetzt lösen. Und das ist noch eine Stufe zu hoch. Also dann lässt man das Ding oben im Regal, weil es sagt, da komme ich jetzt im Moment eh nicht dran. Aber konzentriere mich auf die Dinge, die ich unmittelbar beeinflussen kann. Mhm. Und weil das kennt man ja in vielerlei Hinsicht, wenn man mal schwerer oder hoffentlich weniger schwer mal krank war und geheilt werden konnte, vielleicht sich sogar selber geheilt hat mit der ein oder anderen Maßnahme. Dieses Gefühl, dass man das geschafft hat, ich glaube, das können viele, wie gesagt, mit einer kleineren oder weniger bedrohlichen Erkrankung und auch Leute mit bedrohlichen Erkrankungen, ich glaube, die können das sehr gut nachvollziehen. Genauso wie es im Sport ist, dass man sagt, ich habe eine kleine Etappe geschafft, ich habe aber auch eine große Etappe geschafft, was das für Glückshormone einfach freisetzt. Und deshalb kann man sich diese Glückshormone, die ja nun mal auch im Gehirn in erster Linie verarbeitet werden und gespeichert werden, letztendlich selber holen und dann hinterher sagen, alles klar, ich hatte das Thema, ich konnte es bewältigen und das Gehirn lernt, letztendlich damit umzugehen.
Das Schöne ist, gut ist immer, wenn man Menschen um sich rum hat, ob das ein kleiner Podcast ist oder ob das Menschen sind, die wirklich nah an einem dran sind, die einen vielleicht darauf hinweisen oder die Verantwortung übernehmen und mal den Finger in die Wunde legen und sagen, wäre vielleicht ganz gut, mal eine Entscheidung zu treffen oder sich darum zu kümmern. Denn während wir diese Folge aufnehmen, kommt eine Einmeldung, dass die Karriere von Lindsay Vonn, und jetzt schließt sich der Kreis, beendet ist. Und zwar hat der Vater von Lindsay Vonn ein Interview gegeben, der Nachrichtenagentur AP, und er sagt, sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere. Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsay Vonn geben, solange ich dabei ein Wort mitzureden habe. Da hat der Papa ein Machtwort gesprochen Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. In diesem Sinne, mein lieber Burak, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, kommende Woche. Da geht es nicht so sehr um Stress, sondern da geht es um Geschwister und was Geschwister so weitergeben können, auch in Sachen Mental Health. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hatte da einige interessante Gespräche mit meinem Bruder, als kleiner Spoiler. Ja. Also lass uns gerne über Geschwister reden und über das, was sie weitergeben können. Ob gut oder schlecht, das wollen wir gar nicht bewerten, aber dass es passieren kann, ist, glaube ich, sonnenklar. Danke für heute und ja, schönes Wochenende an alle. Wir hören uns kommende Woche wieder, lieber Burak.
Sehr gerne, bis bald, ich freue mich. Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da. Verrückt.
Bis nächste Woche, ciao.
Bis dann, tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Good Will Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.